Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 64. Königsau war in höchstem Grade erschrocken. Woher kannte dieser Kutscher ihn so genau? Das konnte höchst gefährlich werden, er musste sich höchst vorsichtig benehmen.
»Unsinn?« fragte der Kutscher. »Das ist kein Unsinn, sondern die reine Wahrheit.«
»Wer sagte das?«
»Beide sagten es, nämlich Sie und er.«
»Wer ist diese Sie?«
»Mademoiselle Margot.«
»Ah,
hat sie von mir gesprochen?«
»Nein, das war anders. Wenn ich nicht fahre, bin ich oft im Garten. Da saß sie dann einmal in der Laube und hatte einen Brief in der Hand. Sie küsste und küsste ihn immer wieder, denn sie dachte, sie wäre allein. Dann legte sie ihn neben sich. Er fiel von der Bank herab und als sie ging, vergaß sie ihn.«
»Ah, Sie haben ihn gelesen?«
»Ja.«
»Donnerwetter, das ist unverschämt.«
»Warten Sie es ab«, antwortete Ruprechtsberger ruhig.
»Was gibt es da abzuwarten? Sie eilten nach der Laube?«
»Ja, ich eilte sehr.«
»Sie hoben den Brief auf?«
»Natürlich.«
»Sie schlugen ihn auseinander?«
»Ja, sonst hätte ich ihn ja nicht lesen können.«
»Und Sie lasen ihn wirklich? Wirklich?«
»Na, ganz und gar nicht. Dazu hätte ich gar keine Zeit gehabt, denn ich hörte Mademoiselle bereits wieder zurückkehren. Ich las nur die Überschrift und dann die Unterschrift. Schurke! Unsinn, ich hatte meine Gründe dazu. Die Überschrift lautete Berlin und meine heißgeliebte Margot. Und die Unterschrift klang wie Hugo von Königsau. Habe ich richtig gelesen?«
»Welchen Grund hatten Sie, diese Indiskretion zu begehen, hä?«
Er sprach diese Frage in einem sehr strengen, ärgerlichen Tone. Er war zornig geworden.
»Welchen Grund? Weil er mir den Namen genannt hatte.«
»Er? Sie sprachen vorhin von er und sie. Ist das dieser er?«
»Ja.«
»Wer ist es?«
»Das darf ich nicht verraten. Übrigens haben Sie kein Vertrauen zu mir. Was nützt mir da, Vertrauen zu Ihnen zu haben?«
»Florian, ich beginne zu bemerken, dass Sie nicht ein guter, treuer und ehrlicher, sondern ein höchst pfiffiger und verschmitzter Kerl sind.«
»Da irren Sie sich. Ich bin sogar noch etwas dümmer, als ich aussehe. Aber für eine Person, die ich lieb habe, kann ich, weiß Gott, zum gescheitesten Kerl werden.«
»Da wollte ich, dass ich zu denen gehörte, die Sie lieb haben.«
»Das ist ja auch bereits der Fall.«
»Wirklich?«
»Wahrhaftig. Ich wollte Sie ja deshalb herauf auf den Bock haben, um mit Ihnen von der Leber weg reden zu können. Hier im Walde hört es kein Mensch.«
»Es scheint aber doch, als ob es nicht so recht von der Leber weggehen wollte.«
»Inwiefern?«
»Nun, weil ich von diesem Er nichts höre.«
»Von ihm darf ich nur zu einem reden, der Königsau heißt und Leutnant ist.«
»Wirklich? Zu keinem anderen?«
»Zu keinem.«
»Nun gut, ich will Ihnen vertrauen. Ich heiße Königsau und bin Husarenleutnant.«
»Mit dem alten Blücher gut bekannt?«
»Ja, aber woher wissen Sie das?«
»Das wird bald kommen. Sie haben Mademoiselle Margot hier verstecken wollen?«
»Ah, wie kommen Sie auf diese Idee?«
»Nun, Madame Richemont ist mit Mademoiselle von Paris heimlich fort.«
»Sie werden mir unbegreiflich.«
»Sie werden mich bald begreifen«, sagte der Kutscher in seiner bedächtigen Weise.
»Warum sollten Sie heimlich fortgegangen sein?«
»Eines Stiefbruders wegen, welcher Richemont heißt und Kapitän ist.«
»Donnerwetter!«
»Und eines Barons wegen, welcher Rayac heißt und Armeelieferant ist.«
»Mensch, Sie haben irgendein Gespräch der beiden Damen belauscht.«
»Fällt mir gar nicht ein.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Von ihm natürlich.«
»Wer aber ist denn dieser ihm denn eigentlich?«
»Kapitän Richemont.«
»Wäre es im Wald hell gewesen, so hätte der Kutscher sehen können, dass Königsau erbleichte. Was er hörte, ließ ihn tief erschrecken.« »Der Kapitän?« fragte er. »War er hier?«
»Ja.«
»Auf Jeannette?«
»Ja.«
»In Roncourt?«
»Ja.«
»In Sedan?«
»Ja.« Wann ist das gewesen? Vor einer Woche. Alle Teufel! War er bei der Baronin? Nein. Bei einer von den anderen Damen? Auch nicht. Oder bei dem jungen Baron?
Das fiel ihm gar nicht ein.
Nun, zum Teufel, bei wem soll er hier dann sonst gewesen sein, hä? Da holte der Kutscher tief Atem und antwortete mit Nachdruck,
bei mir.
Ah, der Tausend bei Ihnen?
Ja, natürlich.
Wie kommt er denn zu Ihnen?
Ich war ihm empfohlen.
Von wem?
Vom Herrn Baron de Rillac.
So kennen Sie diesen auch?
Oh, sehr gut, außerordentlich gut.
Woher denn?
Woher? Wissen Sie denn nicht, dass er sehr oft in Roncourt ist?
In Roncourt? Davon weiß ich kein Wort, kein einziges Wort, wahrhaftig nicht.
Er hat ja sein Quartier in Sedan.
Er quartiert in Sedan? Wohl wieder als Armeelieferant des Kaisers?
Das versteht sich.
Alle tausend Teufel! Nun wird die Plage und Gefahr von Neuem beginnen.
Keine Sorge, Herr Leutnant, da ist der Florian Ruprechtsberger da.
Um Gottes Willen, lassen Sie den Leutnant fort.
Es hört ja niemand.
Wenn 10-mal, nennen Sie mich Herr Seekapitän, das ist das Sicherste.
Aber sagen Sie mir doch, wie Sie mit diesen Kerls zusammengekommen sind?
Nun, eines Tages fahre ich die Damen nach Sedan. Wir stiegen in unserem gewöhnlichen Gasthofe ab. Ich führe die Pferde in den Stall und da kommt mir ein feiner Herr, der aber mehr wie ein Schuft als ein ehrlicher Kerl aussah und fragte mich,
»Sind Sie es, welcher die drei Damen gefahren hat, welche soeben abstiegen?«
»Ja«, antwortete ich.
»Wer sind Sie?«
»Die Baronin de Saint-Marie, die beiden anderen sind Gäste von ihr.«
»Woher? Vielleicht aus Paris?«
»Vielleicht.«
»Wie heißen Sie?«
»Madame und Mademoiselle Richemont.«
»Ah, diese Namen habe ich gehört. Wo wohnt die Baronin, die Gebieterin?«
»Auf Meierhof Jeannette bei Roncourt.«
»Danke.«
Damit drückte er mir einen vollen goldenen Napoleon d'Or in die Hand und geht.
»Das war jedenfalls der Baron de Rillac?«
»Ja, einige Zeit darauf hatte ich im Felde draußen zu tun.« Da kam ein Reiter, es war derselbe Baron. Er begann ein Gespräch mit mir und war so auffällig freundlich, dass er mir gerade widerwärtig wurde. Ich musste es ihm ansehen, dass er mich zu irgendeinem Zwecke gewinnen wolle. Darum nahm ich mir vor, sehr vorsichtig zu sein. Nachdem er Verschiedenes gesagt und gesprochen hatte, fragte er auch,
»Kamen die beiden Damen Richemont allein nach Jeannette?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich vorsichtig. »Ich war an diesem Tage abwesend.«
»War vielleicht mit Ihnen ein anderer Besuch da?«
»Ich könnte mich nicht besinnen.«
»So besinnen Sie sich vielleicht auf den deutschen Namen Königsau?«
»Nein, ich habe ihn noch gar nicht gehört.«
»Eigentümlich. Wissen Sie auch nicht, dass die Damen Briefe aus Berlin empfangen?«
»Nein.«
Da sah er mich mit einem außerordentlich forschen Blick an und fragte, »Ich gab Ihnen letzthin einen Napoleon d'Or, nicht wahr?«
»Ja, Monsieur«, antwortete ich.
»Wollen Sie sich mehrere solche Goldstücke verdienen?«
»Wie viele?«
»Das wird ganz auf Sie ankommen.«
»Oh, so werde ich gleich jetzt beginnen, sie mir zu verdienen, Monsieur.«
»Nun gut, so frage ich Sie, ob Sie in meine Dienste treten wollen.«
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich in dem Dienste der Frau Baronin de Saint-Marie mich befinde.«
»Das tut nichts zur Sache. Sie können ihr und mir ganz gut dienen.«
»Zu gleicher Zeit?«
»Ja, ihr öffentlich und mir heimlich.«
»Was geben Sie mir für Aufträge, Monsieur?«
»Sie werden dieselben empfangen, sobald Sie sich erklärt haben.«
»Nun gut, so stelle ich mich Ihnen zur Verfügung, aber was werden Sie mir zahlen?«
»Ich gebe Ihnen 25 Napoleon d'Or und dann erhalten Sie das Weitere je nach dem Werte Ihrer Dienste.«
»Ich bin zufrieden, Monsieur.«
»Gut, so haben Sie hiermit die versprochenen 25.«
Er gab mir das Geld und fuhr dann weiter fort.
Ich wünsche nämlich alles zu wissen, was Mademoiselle Richemont betrifft. Ich bin ein heimlicher Anbeter von ihr und möchte gern wissen, ob ihr Herz noch frei oder bereits vergeben ist, ob sie die Briefe oder Besuche eines Geliebten empfängt, kurz alles, was einen Liebhaber zu interessieren pflegt. Sie verstehen mich doch?
Vollständig, Monsieur.
Ich brauche Ihnen folglich keine weitläufigere Instruktion zu geben?
Ich glaube nicht.
Nun gut, so hoffe ich, dass ich Sie zu unserem gegenseitigen Nutzen engagiert habe.
Wohin soll ich Ihnen bringen, was ich erfahre?
Ins Hauptquartier nach Sedan. Ich bin Baron Rayac, der Armeelieferant, aber sagen Sie mir, ob Sie verschwiegen sein können?
Ich werde stumm sein.
Das ist mir lieb und auch gut für Sie. Die Damen sollen nicht erfahren, dass ich in der Nähe bin, deshalb werde ich nie nach Jeanette kommen. Auch, dass Sie mich kennen, darf kein Mensch wissen. Jede Botschaft erhalten Sie gut bezahlt. Passen Sie besonders genau auf, ob Briefe aus Berlin kommen, und wenn Sie erfahren können, dass dieselben mit Hugo Königsau unterzeichnet sind, so erhalten Sie doppelte Belohnung. Jetzt musste Königsau doch sein längeres Schweigen brechen. »So sind Sie förmlich von ihm engagiert worden?« fragte er den Kutscher.
»Ja«, antwortete dieser ruhig.
»Und haben Sie in seinen Diensten gearbeitet?«
»Fürchterlich!«
»Inwiefern?«
»Ich habe ihm ein halbes Dutzend Lügen erzählt und für jede mein Goldstück gehalten.«
»Wissen Sie, Florian, dass Sie ein Spitzbube sind?«
»Gegen diesen Kerl? Ja, das schadet gar nichts. Gegen andere bin ich desto ehrlicher.«
»Aber Sie haben doch nachgesehen, ob Briefe aus Berlin mit meiner Unterschrift eintreffen.«
»Ja, aber nicht dieses Barons wegen, sondern meinetwegen.«
»Ah, Ihretwegen?«
»Ja, natürlich.«
»Was haben Sie dem Baron davon gesagt?«
»Nichts, gar nichts. Er hat gar nichts davon gehört, dass ich jenen Brief gesehen habe.«
»Aber warum wollten Sie ihn gerade Ihretwegen sehen?«
»Ich wollte wissen, ob der Geliebte von Mademoiselle Margot wirklich ein Deutscher sei. Wenn das der Fall war, so war ich sein Landsmann und nahm mir vor, ihn gegen seine Feinde zu beschützen.« »Habe ich da Unrecht getan, Monsieur?«
»Unrecht? Ja und nein. Aber ich absolviere Sie. Ich darf Sie also meinen Beschützer nennen, nicht wahr, Monsieur Florian?«
»Ja, lachen Sie immerhin darüber. Es ist dennoch so. Unser einer kann leicht einem großen Herrn einmal einen Dienst erweisen. Das können Sie glauben.«
»Ich glaube es, denn ich weiß es. Ich habe es oft erfahren«, sagte Königsau in ernstestem Tone. »Also sind Sie mit dem Barone öfters zusammengekommen?«
»Sehr oft. Wir treffen uns wöchentlich einige Male. Letzthin nun passierte es mir, dass ich mir ein Goldstück holen wollte. Ich wollte ihm irgendetwas erzählen, was gar nicht gewesen war, und fand seinen Diener nicht anwesend. Das Vorzimmer war nicht verschlossen und ich trat ein. Da hörte ich in seinem Zimmer laute Stimmen. Er sprach mit einem Herrn. Ich setzte mich sehr gleichmütig nieder und hörte zu. Ich konnte jedes Wort verstehen. Sie sprachen von Ihnen.«
»Von mir?«
»Ja, und vom alten Blücher.«
»Ah.«
»Von einem Überfalle, bei welchem Sie einen Kürass getragen hatten.«
»Sapperment!«
»Ferner von Mademoiselle Margot, die Sie zu dem Baron geschafft hatten. Sie waren dann mit dem Feldmarschall gekommen.«
»Wer war der Mann, mit dem der Baron sprach?«
»Derselbe, welcher Sie gestochen und auf Sie geschossen hatte.«
»Kapitän Richemont?«
»Ja, ich hörte es aus dem Gespräche heraus. Aber ich hörte noch viel mehr.«
»Was erzählen Sie?«
»Zunächst sagte der Baron, dass er jetzt einen dummen Knecht bestochen habe. Damit meinte er natürlich mich. Ich werde ihm bei Gelegenheit diese Dummheit um den Kopf herumschlagen, dass ihm alle Gedanken vergehen sollen.«
»So wusste also auch der Kapitän bereits, dass Margot sich auf Jeanette befindet?«
»Ja, sie wussten es schon in Paris.«
»Unmöglich.«
»Oh doch, ich habe es im Laufe ihres Gesprächs ganz deutlich bemerken können.«
Wer sollte es ihnen denn verraten haben? Kein Mensch hat es gewusst.
Oh, doch, einer, nämlich der Bankier, von welchem Frau Richemont ihr Einkommen bezieht.
Ah, das ist wahr, das haben wir aus der Acht gelassen.
Die Hauptsache aber erfuhr ich erst am Schluss des Gespräches, nämlich der Kapitän Richemont ist im Meierhofe gewesen.
Bei den Damen? Fragte Königsau erschrocken.
Nein, sondern bei General Drouet.
Was wollte er bei ihm? Die Klugheit hätte ihm doch eigentlich geboten, sich vor den Damen nicht sehen zu lassen. Er hätte besser getan, nicht zu verraten, dass er ihren Aufenthaltsort kennt.
Das hat er auch ganz und gar nicht getan.
Aber man muss ihn doch gesehen haben.
Nein, denn er ist des Abends gekommen, sogar erst gegen Mitternacht.
So muss der Grund seines Besuchs ein sehr geheimnisvoller sein.
Das ist er auch, geheimnisvoll und schurkisch, schurkisch im höchsten Grade.
So kennen Sie diesen Grund?
Ja, denn er kam im Laufe der Unterhaltung zur Sprache.
Darf ich ihn hören?
Ja, Sie sind, wie ich aus allem vermute und wie Sie selbst vorhin gestanden, ein Freund von dem alten Feldmarschall Blücher?
Ja, freilich, freilich.
Oh, so wollte ich, dass Sie aktiv in Diensten ständen.
Warum? Glauben Sie, dass ich außer Dienst bin, Monsieur Florian?
Natürlich.
Ach, warum glauben Sie das?
Wären Sie aktiver Militär, so befänden Sie sich bei der Truppe und nicht hier.
Ach, Sie waren wohl nie Soldat?
Nein, aber der Onkel meines Großvaters war einer. Das ist aber lange her.
»Das glaube ich«, lachte Königsau. »Das muss so zu der Zeit des großen Kurfürsten und des alten Dörflinger gewesen sein.«
»Ja, unter dem hat er gedient. Sie haben ganz richtig geraten, Monsieur.«
»Nun, da ich einmal aufrichtig mit Ihnen bin, so will ich Ihnen gestehen, dass ich nicht passiv bin, sondern mich gegenwärtig noch im Dienst befinde.«
»In Blüchers Armee, welche bei Lüttich und da herumliegt?«
»Ja, mein Dienst ist sogar ein sehr schwerer und gefährlicher.« Da klatschte der Kutscher mit der Peitsche, dass es weithin schallte und sagte,
»Donnerwetter, jetzt bin ich es, der Ihnen sagt, dass Sie leiser sprechen sollen. Herr Seekapitän, ich sage Ihnen, Sie sind mein Mann.«
»Ach, warum?«
»Ich ahne, welchen Dienst Sie tun.«
»Nun?«
»Sie wollen die Franzosen ein wenig aushorchen, nicht wahr, Monsieur?«
»Mag sein.«
»Nun, dann zählen Sie auf mich. Übrigens tut Kapitän Richemont dasselbe drüben auf Ihrer Seite.«
»Ah, er macht den Eclaireur?«
»Den Eclaireur, ja. Aber bei ihm möchte ich lieber und richtiger sagen, dass er den Spion und Mörder macht.«
»Den Mörder? Donnerwetter! Wie meinen Sie das, bester Florian?«
»Nun, er soll den alten Blücher zur Seite schaffen.«
»Unmöglich, Sie irren sich.«
»Ich mich irren? Ich habe es ja mit diesen meinen eigenen Ohren gehört.«
»Das wäre infam, fürchterlich infam.«
»So will ich Ihnen sagen, dass er den Auftrag dazu bereits in Paris empfangen hat.«
»Von wem?«
»Von General Drouet, wenn ich mich nicht irre.«
»Ich bin ganz starr vor Erstaunen.«
»Ja, das ist die leichteste Art, Krieg zu führen. Man putzt die Anführer weg.«
»Und zwar per Meuchelmord. Wie leicht wäre es mir da heute gewesen, den Kaiser und zwei seiner berühmtesten Marschälle zu töten.«
»Sie sind ein Deutscher, Monsieur.«
»Aber, mein Gott, so ist dieser Mensch ja noch weit gefährlicher, als ich dachte.«
»Allerdings.
Und Drouet steht mit ihm im Bunde?«
»Wie es scheint.«
»Das ist nicht zu glauben. Ein General tut das nicht. Der Kapitän muss irgendeinen einigermaßen mystischen Auftrag des Generals falsch verstanden haben.«
»Das geht mich nichts an. Ich habe nur gehört, dass Richemont den Marschall auf die Seite bringen soll und sich zugleich an demselben rächen will.«
»Hat er bereits von einem Versuche gesprochen?«
»Er beklagte sich, dass es ihm noch nicht gelungen sei, in die Nähe des Alten zu kommen.«
»Donnerwetter, das kann ihm täglich gelingen. Der Feldmarschall befindet sich da in einer außerordentlichen Gefahr. Wann hörten Sie diese Unterredung?«
»Vor 8 Tagen.«
»Wollte der Kapitän sofort wieder retour?«
Er sprach von einem Spielchen machen.
So, nun ich dieses weiß, ist meines Bleibens auf Jeanette nicht lange. Ich muss so schleunigst wie möglich aufbrechen, um den Marschall zu warnen.
Tun Sie es, ich habe Ihnen das ja deshalb mitgeteilt.
Aber Sie sind wirklich ein Freund der Deutschen?
Ja, freilich.
Und ein Bewunderer Blüchers?
Oh, wenn ich nur dem einmal die Hand drücken dürfte, er würde sich wundern.
Aber wenn dies wahr ist, warum haben Sie nichts getan, um ihn zu warnen oder den Mordanschlag auf irgendeine Weise zu vereiteln?
Ich? Was sollte ich tun? Ich bin ein einfacher Kutscher.
Vielerlei, man tut in solchen Fällen das, was einem am leichtesten wird.
Richtig, das habe ich auch getan.
Was?
Ich habe gewartet, bis Sie kommen. Ich dachte, dass Sie Bescheid wissen würden.
Aber Sie wussten ja gar nicht, dass ich kommen würde.
Oh, das wusste ich im Gegenteile ganz gewiss.
Ich bin da doch neugierig geworden.
Das ist sehr einfach. Mademoiselle Margot spaziert gewöhnlich nur im Garten.
Seit sie aber den letzten Brief erhalten hat,
geht sie täglich einige Male vor der Meierei spazieren, dem Wege entgegen, welcher von Roncourt herkommt. Und wenn ein Wagen in den Hof rollt, so eilt sie schnell an das Fenster.
Florian!
Herr Seekapitän?
Sie sind ein Schlauberger.
Nein, ich bin kein gescheiter Kerl, aber, wie ich Ihnen bereits sagte, wenn ich jemanden gern habe, so kann ich vor Liebe gescheit werden.
Sie haben also in Wahrheit geahnt, dass ich komme?
Ich war überzeugt davon. Darum nahm ich mir vor, das vom Kapitän aufzuheben, bis es mir möglich war, es Ihnen zu erzählen.
Ich danke Ihnen. Es soll an die richtige Adresse gelangt sein. Aber dort sehe ich Lichter auftauchen.
Was ist das? Vielleicht Le Chêne?
Ja, fahren wir durch? Nein, wir halten im Gasthofe an und trinken ein Glas Wein. Vielleicht ist der Kaiser...
Ah, Donnerwetter, da fällt mir etwas ein.
Was? Etwas Hochwichtiges, was ich ganz vergessen habe.
Das klingt ja ganz und gar wichtig und apart.
Das ist es auch. Mein Gott, dass ich nicht daran gedacht habe. Florian, hauen Sie auf das Pferd, nur derb, derb, dass wir vorwärts kommen.
Jetzt klingt's nun gar gefährlich.